Yes, Alles Blau Podcast geht in die 6. Episode mit der Musikerin Anna Kane.
I am the worst human in the world. It's when they call me. It's when they call me. Cut off all the people I find you to love. Makes me kinda feel lonely. Makes me kinda feel lonely. Maybe taking a look inside of me. Hips, you're better to understand.
Dass Anna da in der Sprecherkabine gelandet ist, habe ich an einem Zufall zu verdanken. Ich bin ihr im Mai begegnet im Kulturmarkt in Zürich, wo sie über das RAF eine Arbeitsstelle hatte als visuelle Gestalterin. Ich denke, es war ein Ort ein Praktikum. Und am Schluss dieser Begegnung hat sie mir eine CD in die Hand gedruckt. Das ist eine EP mit 7 Songs und die habe ich dann gehört. Ich war dann zuerst ein bisschen unsicher gewesen, und dachte, ja, ich bin nicht Musikerin, ich weiss so wenig von ihr. Und dann war eigentlich sie die, die einfach völlig vorbehaltlos eingewilligt hat. Und von ihrer Spontaneität habe ich mich dann anstecken lassen. Und da sind wir jetzt in der Episode 6, Alles Blau Podcast mit der Anna Kane.
Okay, hey, es ist so lustig. Das letzte Gespräch, ich habe jetzt gerade vorhin einen neuen Ordner gemacht. Das letzte Gespräch habe ich im April aufgenommen und da war ein totaler Kälteeinbruch. Wirklich so, nachdem eigentlich der Frühling schon angefangen hatte. Ja. Und jetzt sind wir in der Hitzewelle.
Und du machst eine kette Welt.
Und du machst eine Kur. Erzähl, was machst du für eine Kur?
Ich mache eine Kur, um ein bisschen weg von den Kohlenhydraten zu kommen. Also Zucker reduzieren, sozusagen wie eine Low-Carb-Diät, aber ist etwas anderes. Also man versucht, seinen Körper daran zu gewöhnen, sich anders gesünder zu ernähren. Und ja, da gilt jetzt so eine 4-4-12-Regelung. Also ich darf, wenn ich etwas esse, dann muss ich 4 Stunden warten, ehe ich etwas esse. Und ich muss auch gewisse so Präparate nehmen. Und ja, das ist ein bisschen mühsam. Also man ist ein bisschen weniger flexibel. Also so Naschen und so, das ist für mich absolut nicht erlaubt.
Aber hast du Beschwerden gehabt oder was ist deine Motivation?
Meine Motivation war, dass ich extrem zugenommen habe in den letzten paar Monaten. Einfach aufgrund dessen, weil ich aufgehört habe, in der Gastro zu arbeiten. Also Gastronomie habe ich mich immer bewegt im Service und dementsprechend bin ich fit gewesen. Und jetzt dadurch, dass ich quasi im Büro gearbeitet habe, also in der visuellen Gestaltung, aber im Büro, ist das alles ein bisschen so geworden.
Ich fange einfach mal an.
Also zuerst mal zu meinem Namen. Es ist natürlich ein erfundener Name. Der existiert nicht in meinem Pass, sondern den habe ich in der Zeit, als ich in London gelebt habe, bin ich auf den Namen gekommen, weil ich einfach einen Künstlernamen gesucht und gebraucht habe. Und ja, es ist irgendwie eine lustige Geschichte. Ich habe dort irgendwie Citizen Kane geschaut, den alten Klassiker. Und dort ist mir aufgefallen, dass zu dieser Ära, also in den 20er, 30er Jahren, halt wirklich alle Hüte getragen haben. Und zu dieser Zeit, als ich in London war, habe ich auch angefangen mit den Hüten. Und irgendwie habe ich mich mit dem identifiziert und habe irgendwie so gedacht, Anna Kane hat das irgendwie auf mich wirken lassen. Also gedacht, hey, mal, es passt. Habe irgendwie gegoogelt, aber es hat damals noch keine Anna Kane gegeben, die Musik macht. Und jetzt fängt jetzt, glaube ich, alles mögliche, Fotografen und andere Künstler. Aber ich habe es jetzt mal so behalten und ja, ich hoffe, das passt auch in der Zukunft.
Wie heisst denn du mit
Daupten?
Okay.
Top Secret.
Okay. Also Stichwort London. Magst du von deinen, also wo bist du aufgewachsen?
Ich bin, also wenn wir ganz am Anfang, Anfang sind, ich bin eigentlich in Deutschland geboren. Und dort bin ich so mit meinem 4. Lebensjahr gelebt. Und wir sind dann auf Zürich gezogen. Also mein Vater hat sowieso schon da in der Schweiz gelebt. Also wir haben immer ein bisschen hin und her pendeln zwischen Konstanz, Sigmaringen und Zürich. Und ja, als ich 4 war, sind wir dann fix da gezogen und seit ein paar Jahren bin ich auch Schweizer Staatsbürgerin und ja, also ich habe eigentlich auch polnische Wurzeln noch dazu. Selber bin ich aber Deutsche gewesen und jetzt eben Schweizerin, also es ist ein bisschen so ein Dreiländer-Gemisch sozusagen. Ja.
Und also ist Musik, ist das dein erste Outlet gewesen, oder hast du schon andere Sachen vorher gemacht?
Nein, nicht wirklich. Also Musik ist eigentlich das gewesen, was ich immer gemacht habe, schon seit ich denken kann. Später ist ein bisschen Fotografie hinzugekommen, aber ich sehe das eher als Hobby. Also es ist etwas, was ich gerne mache, Schnappschüsse oder irgendetwas fotografieren, aber das jetzt irgendwie nicht auf professioneller Basis.
Und der Impuls zum Klavierspielen, ist der von dir gekommen oder hast du zuerst einfach mal so ein bisschen klassisch in der Primarschule ein Instrument angefangen und dann bist du beim Klavier gelandet? Oder wie ist das gegangen?
Es ist so gewesen, meine Eltern haben mir gesagt, ich hatte schon so ein Spielzeugklavier gehabt. Und ich glaube nicht nur einmal, sondern auch mehrfach. Und ich habe immer gerne auf Tasten gespielt und das hat mich immer fasziniert. Und ich mag mich daran erinnern, ich wollte eigentlich immer E-Gitarre spielen. Das war geil, Rockstar und bist am Mic und so, voll geil. Und wir haben dann ganz klassisch mit Blockflöte angefangen. Das hat mich aber das hat mir überhaupt keinen Spass gemacht und der Lehrer war irgendwie recht ein Dumme gewesen. Und dann anscheinend von mir aus ist es rausgekommen, dass ich Klavier möchte spielen. Und ich habe das wollen und ich habe das auch sehr lange verfolgt. Aber ich muss sagen, es war ein harziger Weg gewesen. Also klassische Ausbildung habe ich nicht beim Klavier, sondern ich habe von Anfang an Pop und Rock gemacht.
Ja. Und übst du viel?
Es kommt darauf an, es ist sehr unterschiedlich. Wenn ich, also früher, als ich noch in den Unterricht gegangen bin, hat es mich natürlich immer angeschissen. Ich habe nie wirklich gross geübt und jetzt ist es so, wenn ich gerade an einem Song dran bin, dann kann es sein, dass ich Tag und Nacht spiele, also bis zu 12 Stunden. Und dann, ja, habe ich wieder ein paar Unterbrüche, so unkreative Unterbrüche, sagen wir es. Mhm. Genau.
Das ist ein elektrisches Klavier in dem Fall?
Ich habe ein Digitalpiano, ja. Mhm. Genau.
Woher kommt dein Bedürfnis, dich auf die Art auszudrücken und so weiter?
Ich weiss es selber auch nicht. Es ist bei mir schon immer so gewesen, auch wenn ich noch keinen Klavierunterricht genommen habe und kein eigenes Klavier daheim hatte, und habe ich überall, wo es noch möglich war, habe ich einfach so eigene Kompositionen gespielt, einfach damals ohne Gesang. Ja, das hat mich einfach, also ich habe schon immer den Drang gehabt, um etwas zu komponieren. Ich kann es nicht erklären, warum. Und dann später ist es dann hinzugekommen, dass ich auch angefangen habe zu singen, aber das auch erst im Teenageralter. Ich hatte dann immer das Gefühl, ich kann eh nicht singen und ich mache das dann nur für mich, die Heime und so und meine Eltern vielleicht damit ein bisschen belästigen, aber mehr nicht. Hat sich dann aber herausgestellt, dass ich eigentlich auch Lust hatte, auf die Bühne zu gehen, aufzutreten und habe einfach weiterhin an meiner Stimme gearbeitet. Und so ist das eigentlich entstanden, aber ich denke, Faszination war einfach MTV gewesen. Ich bin einfach die Generation von der Jugend, die wahrscheinlich mit MTV gross geworden ist, einfach die ganzen Stars gesehen hat und gefunden hat, hey, wow, das will ich auch und möchte auch die Welt bereisen, überall auf die grösste Bühne sein, mit dem grössten Publikum und allen meine Lieder irgendwie, allen meine Lieder zu zeigen, ja.
Und jetzt möchtest du das immer noch?
Ja, jetzt mehr denn je eigentlich, ja. Als ich in den Kulturmarkt gekommen bin, dort hatte ich wirklich die Phase, gehabt, wo ich das Klavier nicht mehr berühren konnte. Es war für mich irgendwie so, dass ich gemerkt, also ich habe mich wie ausbrennt gefühlt und irgendwie so nicht gewusst, ja, ich hocke an Klavier und habe Ideen, aber es kommt nicht raus. Und mit dem habe ich erst gelernt, umzugehen, dass man einfach wirklich Kreativität nicht einfach so könnte hervorrufen könnte, sondern dass ich in mir drin das Zeug stauen muss. Und dann irgendwann mal aufs Mal geht es auf, das Ventil, und es löst sich. Und dann kann ich kreativ sein und produktiv sein. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt so, dass ich mich ja einerseits auf Kunst und Design interessiere und mich auf das auch fokussiere. Sprich, jetzt mache ich das Vorstudium im August, fange ich an der ZHDK. Aber ich möchte Musik wegen dem nicht zurückstecken. Im Gegenteil, ich möchte sogar richtig jetzt Gas geben.
Dein Album ist ja, also es heisst Raw, und es ist auch sehr schlank produziert.
Genau.
Und ist das etwas, was dich würde reizen, die ganze Bandbreite, die ganzen Möglichkeiten, die sich da auftun und auch wie stark eine Platte, ein Teamwork ist, eigentlich genauso stark wie ein Film zum Beispiel. Meistens fängt es ja an, auch mit einer Begegnung oder mit einem Wunsch, hey, ich würde gerne mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Du hast vielleicht etwas gehört, wo du findest, dass in die Richtung würdest du dich auch gerne bewegen und dann gehst du vielleicht auf so Leute zu. Hast du so Gedanken, machst du dir so Gedanken? Und wenn ja, in welche Richtung gehen sie? Weißt du, wenn du dir vorstellst, wie vielleicht nächste Songs von dir, wie du möchtest, dass sie tönen?
Ja, also in erster Linie möchte ich sagen, zu meinem Album Raw, es ist halt wirklich aufs absolute Minimum oder Maximum reduziert, sagen wir es so, oder? Es ist halt eine Platte, wo nur Klavier ist und Gesang. Und mehr ist auch nicht machbar gewesen eigentlich. Und meine Zukunft ist natürlich, eine Band zu haben. Also super tolle, gute Instrumentalisten und eine super geile Platte zu kreieren, die dann auch verschiedene Stilrichtungen angeht und so. Und ich suche zwar Leute, aber ich finde sie nicht. Also ich hatte mal eine Band vor vielen Jahren, aber die waren zu wenig ehrgeizig und dann habe ich gefunden, gut, das bringt mich nicht weiter, also lasse ich sie und mache es lieber allein. Ich finde es aber persönlich extrem, ja, mit der Zeit ein bisschen, wie sagt man, ich fühle mich ein bisschen einsam auf der Bühne, immer allein zu sein und immer allein im Studio und immer allein mit den Jungs am Aufnehmen und so, also die dann, also Tontechniker und so, oder? Und das ist einfach ein bisschen mit der Zeit sehr monoton. Und auch wenn ich mir überlege, der Zuhörer selber, der empfindet es wahrscheinlich auch ein bisschen monoton, also nur um ein Klavier und einem Gesang zuzuhören, oder? Und darum, ich möchte schon eigentlich in die Richtung gehen, dass ich meine eigene Band habe, Instrumentalisten, noch ein paar Backvocals und so.
Und aber dann könntest du ja genauso gut Studiomusiker beiziehen, mit denen du einfach eine Zeit lang probst. Also dann musst du ja nicht unbedingt gerade eine Band sein.
Ja. Ja, das würde auch gehen.
Ja, oft eine Band ist ja eine Art, das, eigentlich ein Künstlerkollektiv, wo du dann auch vielleicht mehr, und wenn du selber extrem klare Ideen hast, wie deine Songs tönen, dann ist es ja fast vielleicht einfacher, wenn du eine Gruppe Studiomusikerinnen hast, wo umsetzen.
Das, was ich sage, ja.
Sie wollen dir einfach folgen.
Ja. Das ist schon so einfach, die sind einfach ein bisschen teuer, oder? Und das kann ich mir im Moment einfach nicht leisten.
Aber du müsstest eigentlich so ein Major-Label, oder wie, weißt du, ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwelche Karrieren, die du so ein bisschen verfolgst, wo du...
Ja, also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß auch nicht, wie das heutzutage wirklich, wie das gemacht wird. Also, viele haben mir gesagt, ja, heutzutage musst du selber eben Geld in die Hand nehmen und... es ist halt nicht mehr so wie damals. Man wird entdeckt und dann aufs Mal, man wird gepusht und Marketing und alles wird produziert. Mhm. Ja, Platte, 100'000 Stutz, geben wir ja kein Problem. Mhm. Oder sogar Millionen, was weiß ich. Mhm. Ich glaube, das ist recht blauäugig zu denken, wenn es heute wirklich noch so ist. Außer halt, wie du sagst, vielleicht bei Major Labels. Aber ich persönlich weiß es nicht. Und ich kenne auch niemanden, der jetzt irgendwie einen riesen Erfolg hat und mir das sagen könnte. Aber ich bin dran. Ich bin am Recherchieren.
Vorher hast du noch erwähnt, dass du an deiner Stimme geschafft hast. Also bist du in Unterricht gegangen?
Sepp auch, ja. Also zuerst habe ich einfach angefangen, ein bisschen rappen. Ich hatte das Gefühl, hey, für Rap-Gesang brauchst du keine gute Stimme. Falsch gedacht. Und dann ist mir irgendwann gesagt worden, dass ich einfach fürs Rappen nicht gemacht worden bin. Also habe ich dann nach und nach mehr angefangen zu singen.
Wer hat denn dir das gesagt?
Das waren andere Kollegen, die auch gerappt haben. Also eigentlich derjenige von Double Fantastic, der heutzutage natürlich recht Erfolg hat, möchte ich jetzt mal behaupten. Also er hat es mir nicht direkt so gesagt, aber die Leute, also die Crew hat mir so zu verstehen, hey, du doch lieber singen als rappen. Und ich musste dann recht geben, ich war wirklich absolut eine Niete gewesen, aber eben beim Singen auch, aber irgendwie, man sagt immer, je mehr man singt, umso mehr tut man seine Stimmbänder eigentlich trainieren und man sagt ja auch, jeder kann singen, genauso wie jeder kann kochen, man muss nur zeigen, wodurch. Und erst später dann, also nachdem ich zurück von London gekommen bin, habe ich dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Hat mich nicht wahnsinnig weit gebracht, also wir sind, das darfst du aber nicht bringen. Nein, es hat mich, ja. Scheiße. ja, wie auch immer. Ich habe Gesangsunterricht genommen, ja.
aber sag mal, wie bist denn du mit diesen Jungs in einem Aufnahmestudio gelandet? Oder ihr habt, also ja, ich nehme mal, ihr habt aufgenommen oder habt ihr einfach vor euch angegrabt?
Nein, wir haben schon aufgenommen.
Also, wie ist das gekommen?
Es war ja so, meine damalige beste Freundin ist zusammengekommen mit dem einen, der eben in dem Trio war. Also die haben damals, wie haben sie geheissen? Swing Besa. Das war ein Trio, also ein DJ, ein sozusagen ein Tontechniker, Produzent, der auch ein bisschen textlich mitgeholfen hat, und einer eben der Dabu selber, der Dabu Bucher, der eben extrem viel Songwriting gemacht hat, oder? Und sie war eben zusammen mit dem Tontechniker, und ich habe immer gesagt, ja, ich mache auch Musik und so. Zu dieser Zeit habe ich eh gerade angefangen so, mit Songwriting. Und dann haben sie gesagt, ja, komm doch mal vorbei und so. Und ich habe eh gerade irgendwie einen Track gehabt, den ich aufnehmen wollte, einfach mal zum Schauen. Und dann sind wir dort im Studio gelandet und ja, so ist das dann rausgekommen.
Ja, ja. Ich habe auch schon Rhymes geschrieben und bin dann mal einen aufnehmen. Und also es hat total Spass gemacht, aber ja. Ich habe auch gemerkt, dass einfach, du musst ja ein Character sein. Und das ist wie so, ich glaube, ich bin wie zu scheuch dafür.
Genau. Man muss wirklich irgendwie so einen... Also ein recht grosses Ego vielleicht auch haben und einfach irgendwie etwas in der Stimme haben. Das ist einfach so. Ich zum Beispiel merke, wenn ich meine Sprechstimme höre, dann könnte ich brechen. Es ist wirklich, es ist wüst, ich kann es gar nicht gerne.
Also bei mir auf dem Kopfhörer tönt sie gut.
Ja, eben. Aber jeder sagt doch eigentlich, oh nein, ich höre meine eigene Stimme, bei mir, ist das ekelhaft und so. Und das ist genauso auch bei mir. Und eben, wenn ich mich dann singen höre, finde ich es dann, okay, ich kann es akzeptieren. Es ist okay, es ist erträglich. Aber dann sind ja, und eben dann beim Rap ist es dann noch schlimmer, oder? Und dann siehst du auch oft heutzutage so Low-Budget-Produktionen von jungen Schweizer Rapper und so, oder dann denkst du, hey, nein, was lallt er da eigentlich für einen Scheiß? Also wie du sagst, man muss wirklich ein Charakter sein eigentlich, um das können machen. Und ich bin Gottes froh, wenn es meine Kollegen ausgeredet.
Als ich das Album gehört habe, manchmal stöhnst du wie ein bisschen widerwillig. Also wie wenn du... Ich weiss nicht, ist es so ein bisschen kapriziös oder ist es wirklich, hätte ich irgendwie etwas angeschissen? Oder also weisst du, nicht so, dass ich möchte jetzt etwas offenbaren oder etwas zeigen oder etwas preisgeben, sondern mehr so ein bisschen, okay, dann halt. Hast du das Album, wie muss man sich das vorstellen? Bist du einen Tag, haben ihr das in einem Tag alles so durch oder ist das so verstückelt zusammengesetzt worden?
Also wir haben unter grossem Zeitdruck geschafft. Das ist das, was mich natürlich auch angeschissen hat, weil ich bin ich bin ein Perfektionist. Und ich habe mir immer gesagt, wenn ich meine erste Platte rausgebe, dann muss sie perfekt sein. Ist sie bei weitem nicht. Und wir hatten einfach die Kapazität nicht gehabt. Und dann habe ich einfach, mega Zeitdruck, also zu dieser Zeit habe ich mich für die Prüfung vorbereitet und die CD hat auch für die Prüfung müssen, fertig sein. Und ich habe grundsätzlich auch mega viel Stress gehabt. Und wir haben das, also die Aufnahme, all die 7 Tracks, die wir aufgenommen haben, haben wir innerhalb von 3 Stunden aufgenommen. Was extrem wenig Zeit war, oder? Also normalerweise brauche ich, sagen wir, im Schnitt einen ganzen Tag für einen Song. Und das ist eben, ja, drum, also angeschissen nicht, aber ich bin einfach nicht zufrieden gewesen. Und das hat man wahrscheinlich ein bisschen gespürt oder rausgehört, ja.
Aber ich finde die 7 Songs, ich finde, es ist sehr stimmig in sich, weißt du? Also ich habe überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass du Mühe gehabt hast, 7 Songs zusammenzubringen, sondern es ist wirklich eigentlich so recht ein Wurf. Also weißt du, es sind nicht so irgendwie 2 Hits und dann noch ein bisschen Füllmaterial.
Selbst nicht. Also ich kann eigentlich plus minus, ich kann es gar nicht genau sagen, aber plus minus etwa 30 Songs habe ich. Aber die, die ich jetzt da ausgewählt habe für das Album, das ist eher eigentlich aus einem Zufall entstanden, weil ich tue dann immer meine Songs analysieren oder bereite mich vor für die Aufnahme und dann merke ich wieder, oh nein, das ist jetzt der Teil, wo ich eben nicht so glücklich bin über den Text oder von mir aus auch über den Gesang oder über das Arrangement. Und dann habe ich gemerkt, ich komme aber nicht weiter. Also muss ich einfach die Songs, die ich eigentlich habe wollen, aufnehmen, ich muss auf die Seite tun und dann einfach die nehmen, die am meisten verheben. Und auch selbst auf dieser Platte hat es noch ein paar Songs, wo ich einfach denke, ja, da könnte jetzt auch ein anderer Text drin sein und so, aber ich denke, so für die Masse und mich vielleicht mit dieser Platte auch bei Firmen zu bewerben, lange es mal vorerst. Ich meine, ich sage ja nicht, das ist fix und fertig, das ist ein Album, sondern es ist eigentlich nur ein EP. Und extra noch so roh produziert, dass man weiss, hey, man könnte noch mehr draus machen, oder? Und die Veränderung, die bleibt offen. Genau.
Du hast gesagt, du hast dich für die Prüfung vorbereitet an der ZHDK. Und hast du dir auch überlegt, Musik zu studieren an der ZHDK? Musik?
Ja. Ja, es war so, ich bin letzten Herbst an den Infotag von der ZHDK, und zwar über jede Sparte, also Musik, Kunst und Medien, Design und Schauspiel sogar, um wirklich alles auszuschliessen, was ich mir vielleicht vor 15 Jahren erhofft habe, dass aus mir wird oder dass ich das mal studiere oder das erlerne, was auch immer.
Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 31. Mhm. Genau, und ich bin jetzt grundsätzlich seit einem Jahr in einer wahnsinnig grossen Veränderungsphase gewesen. Also ich habe eben, wie gesagt, in der Gastro gearbeitet, jetzt 12, 13 Jahre. Das hat mich total geschlissen und ich bin an einem Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiter gewusst habe. Und dann habe ich auf Rat von Freunden habe ich mich beim RAF gemeldet, um mir wirklich eine Auszeit zu geben, um mir einfach darüber im Klaren zu werden, was ich überhaupt machen möchte. Wie möchte ich meine Zukunft gestalten? Und dann ist halt irgendwann mal durchs Kulturmarkt ist dann ZHDK ins Spiel gekommen. Und eigentlich habe ich gefunden, nein, ich und studieren geht nicht, weil eine Lehrerin damals in der 5. Klasse hat mir gesagt, nein, das Gymi ist nichts für dich. Und das habe ich 20 Jahre lang geglaubt, oder? Ich habe immer gefunden, ja, ich bin eine mittelmäßige Schülerin und ich bin zu blöd dafür und ich und studieren geht gar nicht. Und eben dadurch, durch das Kulturmarkt bin ich dann auf ZHDK aufmerksam geworden und bin an alle Infotage gegangen und dort konnte ich relativ schnell ausschliessen, dass ich Musik nicht möchte studieren. Und ich weiss jetzt auch warum, nämlich zu der Zeit, als ich auch mit dem Klavierunterricht angefangen habe, habe ich einfach gemerkt, mir macht die Theorie einfach keinen Spass. Ich bin ich möchte ein freier Künstler sein, ich möchte frei können spielen, was ich auch mache. Also Noten lesen ist für mich gar nicht gut. Aber dafür arbeite ich mit dem Gehör. Also, und das ist einfach das Ausschlaggebende gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, im Moment, die Musiker, also ich habe ja ein paar angehende Musikstudenten also nicht kennengelernt, aber einfach gesehen und gemerkt, was das für eine Stimmung ist. Und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt gefunden. Da gehöre ich sicher nicht her. Genau.
Und hast du also Oberstufe gemacht und nachher bist du direkt in Gastronomie oder hast du eine Lehre gemacht?
Nein, es war so, Oberstufe, dann habe ich nicht gewusst, was machen, dann bin ich ins Z gegangen. Und dort hatte ich auch keine Lehre gehabt, dann habe ich ein Jahr lang sozusagen kreative Pause gemacht, weil einfach nichts mehr gelaufen ist, nichts mehr gegangen ist. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Sparten als Lehrling beworben. Also zuerst war irgendwie KV in der Medienwelt so meine Idee gewesen. Und dann auch irgendwie Grafik war auch darunter gewesen, die ich hätte machen wollen, aber es ist einfach nicht gegangen ohne Vorkurs. Und der Vorkurs ist halt extrem teuer. Und das haben sich meine Eltern nicht können leisten. Die einzige Stelle, die einzige Zusage, die ich bekommen habe, war halt Koch. Mhm. Dann habe ich Koch gelernt.
Und wo hast du das gemacht?
Das ist auch lustig. Es war nicht nur an einem Ort, sondern gerade an mehreren. Angefangen im Hermitage zu Küsnacht. So ein 5-Sterne-Hotel. Das ist dann aber aufgelöst worden und schon vorher habe ich den Wechsel gemacht in die Tochtergesellschaft. Das war im Barometer Zürich, das war ein 16-Punkte-Restaurant. Das ist dann aber Konkurs gegangen und dann ist das aufgekauft worden vom Hotel Kindli und Lumière heisst es jetzt noch. Restaurant Lumière. Genau, also ich habe eigentlich an 4 Orten meine Lehre gemacht.
Ja, das ist extrem harte Lehre, oder? Kochlehre.
Ja.
Die ist richtig hart.
Ja.
Krass. Und hast du einfach gefunden, jetzt erst recht? Oder hast du es nicht so hergefunden? Oder ist irgendwie ein Druck da gewesen, dass du sie fertig machen musst? Oder?
Ja, also der Druck war sicherlich da gewesen, auch von meinen Eltern. Und dann zum einen, also ich habe es im ersten Lehrer habe ich es überhaupt nicht leicht gehabt. Also nachdem mein erster Lehrmeister verschwunden ist, ist dann irgendwie so ein Ersatztyp gekommen von Deutschland, auch irgendwie so ein Sternenkoch. Und die Deutschen sind halt ein bisschen härter. Also die sind, Armeeton, das ist einfach Gang und Gäbe. Mhm. Und das hat mir irgendwann mal angefangen zu stinken, dass die mich da irgendwie 12, 14 Stunden haben arbeiten lassen im ersten Lehrjahr für Sachen, wo ich wirklich jetzt überflüssig gefunden habe. Und ich habe mich dann langsam zur Wehr gesetzt und habe gesagt, das will ich nicht machen. Und dann hat es wieder einen Wechsel gegeben und dann hat es mich irgendwann wirklich angeschissen, als billige Arbeitskraft mich anzuschauen, wie ich an etwas lernen wollte. Und darum habe ich dann den Wechsel gemacht. Und als ich dann den Wechsel gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, jetzt bin ich halt am richtigen Ort angekommen eigentlich. Also ich habe dann wirklich humane Chefs gehabt, die nicht mit mir umgegangen sind, die mich wirklich als Arbeitskraft gesehen haben und mich auch so behandelt haben.
Und die Berufsschule war okay? Die
Berufsschule hat mir eigentlich immer Spass gemacht, auch wenn ich jetzt, wenn ich zurückdenke, die meisten wirklich irgendwie so Vollidioten gewesen sind. Also die Stimmung in der Klasse war eigentlich relativ beschissen gewesen. Aber ich habe sehr gerne gelernt, ja. Das ist noch, ja.
Du sagst, du hast 10 Jahre in der Gastronomie geschafft, hast du als Köchin geschafft in dem Fall?
Nein, also nach der Lehre habe ich eigentlich gar nicht mehr kochen machen. Ich habe wirklich nur die Lehre machen und dann etwas völlig anderes. Das Ding war dann die Frage von meiner damaligen Chefin, was machst du nach der Lehre? Und ich sagte, keine Ahnung. Ja, dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie auf Wien zu arbeiten oder auf London. Und dann habe ich gesagt, oh, London, natürlich. Ich will Englisch lernen. Mein Ziel war eigentlich immer New York, aber London war auch sehr lukrativ gewesen. Und darum habe ich dann also weiterhin als Koch gearbeitet.
Zu London?
Genau.
Was, in einem Hotel?
In einem Restaurant.
Mhm. Mhm. Und was haben Sie für eine Karte gehabt?
In London?
Ja.
Das war japanisch gewesen.
Geil!
Ja. Das war wirklich geil. Es war total Rock'n'Roll gewesen dort.
Wieso bist du denn zurückgekommen?
Ja, das Ding war, ich wollte eigentlich dort bleiben. Und habe immer so gedacht, ja, mindestens 5 Jahre ziehe ich das durch und so, weil es ist wirklich eine coole Stadt, sie hat zu mir gepasst. Aber meine Familie hat mir extrem gefehlt und ich bin nicht wirklich glücklich gewesen, weil ich habe dort irgendwie 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet, zum Teil wirklich 10 Tage hintereinander. Und dachte ich so, hey, nein, was läuft? Das Leben läuft einfach einem
genau,
vorbei und ich mache nichts.
Sozialleben.
Ja, eben. Mhm. Erstens das, oder? Und zweitens habe ich auch irgendwie sonst nichts mehr gemacht. Also ich bin nicht irgendwie gereist. Ich habe weder Brighton gesehen noch sonst etwas anderes von England, außer London. Und auch kulturell ist irgendwie nichts mehr gelaufen. Also ich einfach keine Kraft gehabt, im Freien noch irgendetwas abzumachen. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Und bin ich zurückgekommen. Und zudem ist mein Bruder Vater geworden. Und ich wollte irgendwie das Kind aufwachsen sehen, weil ich Gott war. Und ich dachte, ja, jetzt gehe ich zurück. Aufs Mal habe ich so entschieden.
Mhm.
Ja.
Hast du einen Bruder?
Ich habe einen Bruder und 2 Schwestern.
Und wo stehst du?
Zunderst. Ich bin die Jüngste.
Mhm.
Genau.
Da haben andere Leute in deiner Familie auch eine musische Begabung?
Musisch nicht. Da bin ich so ziemlich die Einzige. Ich habe auch lange Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich auch die Einzige bin, die sich irgendwie für Kunst interessiert. Allerdings habe ich jetzt auch gesehen und beobachtet, dass meine beiden Schwestern sehr, sehr begabt sind, was Malereien angeht oder auch Fotografien. Und da bin ich dafür eine Niete. Also ich kann überhaupt nicht malen, ich kann auch keinen Stift in die Hand nehmen und etwas Schönes zeichnen. Das lerne ich jetzt, Gott sei Dank. Aber die sind eigentlich sehr begabt, was das angeht.
Mhm.
Und da merke ich, hey, ja, es verbindet noch mehr als nur das Blut.
Und was machen Sie beruflich?
Die sind in der Pflege tätig.
Beide?
Mhm.
Und dein Bruder?
Mein Bruder, er ist... ich kenne seine genaue Berufsbezeichnung nicht, aber hat mit Mechanik zu tun.
Und verfolgen Sie deine Arbeit als Musikerin?
Auf alle Fälle, ja. Sie unterstützen mich sehr. Mhm. Sind auch seit dem Anfang, also als ich vor 15, 16 Jahren irgendwie zum ersten Mal irgendwie an einem Wettbewerb öffentlich gespielt habe, sind sie auch dabei gewesen, haben voll gefanet und so und ihre kleine Gaufe mitgenommen, ein Transparent, hey, wir lieben dich und so. Also die haben mich immer unterstützt. In den letzten Jahren, wo ich halt immer so ein bisschen, ja, so Musik ein bisschen am Aufgeben war, haben sie dann irgendwie sich ein bisschen weniger mitverfolgt, sage ich jetzt einmal. Aber jetzt auch in meinem letzten grossen Konzert sind sie auch dabei gewesen und haben sich extra den Abend gefragt und sind gekommen. Und, ja.
Cool.
Ja, ist wirklich
sehr
cool.
Gut. Viele Leute eben nehmen ja an diesen Wettbewerb teil oder an den Talentwettbewerb. Hast du das auch schon überlegt?
Ja, also natürlich habe ich mir das auch überlegt. Also vor allem in den letzten, glaube ich, 12 Jahren ist ja immer das mit dem eben Supertalent und The Voice und weiss nicht was gängig und so. Die Idee ist schon mal gekommen, aber ganz ehrlich, ich habe wahnsinnig grosses Lampenfieber. Und bei Lampenfieber kann es sein, dass ich mich komplett verspiele oder einfach total versage. Und dann habe ich gedacht, ehe ich irgendwie ein Millionenpublikum habe, wo mich beobachtet, dass ich irgendwie... wie sagt man das, ich versage, lasse ich das gescheiden sein und zudem ist mir das auch nicht wert, das als Sprungbrett zu nutzen, weil ich habe viel Schlechtes gehört, auch irgendwie davon, dass jeder Kandidat irgendwie einen 6-seitigen Vertrag unterschreiben muss. Er muss die Lieder spielen, die sie ihm vorsagen. Er muss das anziehen, er muss das antworten. Ich finde einfach, das könnte ich nicht. Mhm. Das ist genauso, wie wenn man sagt, ja, du musst dich jetzt in einen Mann verlieben, auch wenn du auf Frauen stehst. Das ist, ich kann das nicht unterdrücken. Mhm. Und wenn ich merke, ich werde unterdrückt, dann werde ich hässig. Mhm. Und darum sehe ich das nicht als... Also ich denke, ich würde quasi meine eigene Musik verleugnen.
Mhm. Aber hast du die Wettbewerbe amix verfolgt? So die Voice of Switzerland? Oder,
also ganz früher, wo ich glaube Music Star, ist, glaube ich, mal auf RTL 2 gekommen. Mhm. Ist es das gewesen? Ich weiß es nicht. Also die allererste Staffel habe ich mal mitgeschaut. Und dann, glaube ich, vielleicht auch Deutschland sucht einen Superstar. Mhm. Das habe ich, glaube ich, noch mitgeschaut und dann hat es mich einfach angeschissen, weil ich weiß nicht, man spürt einfach, dass es nicht authentisch ist. Und ehrlich gesagt, so eine Mini-Playback-Show für Erwachsene ist einfach nicht mein Ding. Also einfach Covers. Ich will meine Songs präsentieren und ich will nicht immer den Vergleich haben, ja, bist du jetzt wie eine Madonna, bist du jetzt wie eine Alicia Keys oder was weiß ich was, sondern ich bin ich. Mhm. Oder, und das ist das bei diesen Sendungen, darfst du nicht du selber sein, sondern du musst jemanden verkörpern, wo du nicht bist, du musst dann ihre Songs singen und damit hat es sich. Und später, wenn du Glück hast, ja, kannst du vielleicht deinen Charakter zeigen, aber ich weiß es nicht. Ja.
Möchtest du irgendwie etwas über deine Songs sagen? Zum Beispiel über die, die du aufgenommen hast. Du hast gesagt, du hast die gewählt für die EP, weil die wirklich gewusst hast, die verheben, also die sind quasi fertig. Mhm. Die anderen sind zum Teil... ist noch nicht so zufrieden gewesen. Das ist etwas in der Kunst, ja, ist auch ein grosses Thema. Wann ist etwas überhaupt fertig?
Genau. Das ist so. Ich weiß nicht, also bei Musik ist es einfach so, also bei mir zumindest, also ich kann für mich sprechen, dass ich einfach eine gewisse Vorstellung habe von einem Song. Und wenn es nicht dem entspricht und ich dann merke, ah, ich schweife wieder irgendwie ab von der Geschichte, wo ich eigentlich, oder was ich eigentlich habe wollen sagen, sage ich nicht, weil es sich vielleicht nicht gerade reimt. Oder es schreibt sich wie von allein und dann irgendwie, ja, nimmt es einfach einen anderen Ursprung. Und ich merke dann halt wirklich, ich habe es im Kopf, oder? Und ich tue das ja auch auf dem Handy aufnehmen in der Regel. Also so die Anfänge, die ich mache, die ich immer von mich summe und dann irgendwann mal auf dem Piano. Und dann weiss ich schon, aha, das hat so viel und so viel Takt und da kommt dann so ein Teil. Und dann habe ich auch schon wieder eine Vorstellung davon. Und dann tue ich das am Schluss oder fast am Schluss, tue ich das dann auch einmal vergleichen. Ich sage, hey, was ist eigentlich die Grundidee gewesen? Habe ich die und die Punkte, habe ich mit einbezogen? Ja, nein. Und dann weiß ich, dann ist es perfekt. Also wenn es sich gut anfühlt, dann weiß ich, jetzt ist es fertig.
Und genau. Und also es kann eine Melodie am Anfang sein und es kann aber auch eine Geschichte, wo du willst erzählen am Anfang sein. Oder gibt es wieso immer einen ähnlichen Ausgangspunkt?
Es ist schon unterschiedlich, aber bei mir ist jetzt doch meistens so, dass ich eine Melodie im Kopf habe. Und sobald ich das spiele, dann habe ich auch schon ein Thema im Kopf. Mhm. Weil das ist dann die Stimmung, die ich spüre. Oder das, was ich, ja, was es verkörpert für mich in meinen Augen.
Dann schreibst du zu dem.
Ja. Genau.
Ja. Es hat so Songs dabei, wo so um gebrochenes Herz geht. Also ich habe ein gewisses Gefühl, es ist recht viel Introspektion. Ist wie die Voraussetzung, dass man so etwas kann schreiben kann. Was sind die Themen, wo du jetzt dran bist und wie hat sich das verändert?
Also früher bin ich eigentlich nur fähig gewesen, etwas zu schreiben, wenn es mir schlecht gegangen ist. Also das ist so der Grundsatz gewesen. Über Enttäuschungen, eben wie du gesagt hast, gebrochenes Herz. Das gebrochene Herz, das ist immer noch da. Das ist eigentlich so mein Hauptthema, mein Antrieb sozusagen. Aber ich habe in den vergangenen Jahren auch durchaus gelernt, über positive Sachen zu schreiben, was mich natürlich wahnsinnig glücklich macht, weil ich bin in dem Fall nicht irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein Masochist, wo wirklich nur über das Schlechte kann schreiben, sondern auch wirklich merken, hey, wenn es jetzt rund läuft im Leben und hey, gewisse Sachen funktionieren oder da wird mal ein Ziel erreicht, dann macht mir das eine riesen Freude, auch darüber zu schreiben und einfach die Stärke eigentlich zu beschreiben und auch die Dankbarkeit vom Alltag. Mhm. Ja.
Gibt es Musikerinnen und Musiker, die du verfolgst? Gehst du viele Konzerte? Und also hast du auch so ein Vorbilder? Und ja, wie haltest du dich auf dem Laufenden? Oder ist das überhaupt etwas, wo du möchtest, dich auf dem Laufenden halten mit Musik? Oder hast du einfach irgendwie ein Soundcloud-Konto und hörst irgendwie Random Play? Oder?
Nein, das habe ich alles nicht. Also ich muss sagen, ich bin, seit ich auf London gezogen bin, bin ich eigentlich nicht mehr wirklich auf dem Laufenden. Früher bin ich immer auf dem Laufenden gewesen. Ich hatte MTV, Viva und vor allem, wenn du zu Nacht die Sender geschaut hast, dann hast du wirklich zum Teil ganz, ganz tolle Insider-Tipps sozusagen. Also wirklich nicht immer das 0815, das gespielt worden ist, sondern einfach noch unbekannte Künstler. Und ich bin im Freundeskreis eine immer von den Ersten gewesen, wo man gesagt hat, hey, kennst du die und das musst du reinziehen. Und kaum bin ich auf London gezogen und keinen Fernseher mehr gehabt, ist das wie verloren gegangen. Und ich habe wie das Gefühl, ich habe den Anschluss tatsächlich verloren. Aber heutzutage gibt es es gibt so viele Künstler, so viele Bands und nicht jeder muss jeden kennen. Und darum, ich denke, sich da jetzt irgendwie mit Abos und weiss nicht was beschäftigen. Ich glaube, da langt einfach Kapazität nicht. Da müssen wir irgendwie 200 Jahre alt werden.
In welchem Jahr bist du in London gewesen?
2006 bis 2008.
Und in dieser Zeit hat es ja zum Beispiel MySpace gegeben?
Weiss ich nicht.
Okay. Oder so Bandcamp, oder das ist alles...
Sagt mir nicht.
Okay.
Ich habe mich nicht mit dem beschäftigt.
Okay.
Auf jeden Fall, was ich heute mache, ist... keine Ahnung, also ich auf Instagram vielleicht, ich tue dort ein paar Leute folgen, aber auch nicht wirklich die ich immer höre. Es ist eigentlich immer ein Zufall, dass ich vielleicht einen Künstler kennenlerne oder neu entdecke. Was auch gut ist, vielleicht ab und zu mal auf iTunes zeigen zu mir gerade die Neuerscheinungen. Dort höre ich mich etwa die mal durch. Was auch sehr gut ist, auf YouTube, wenn du da eine automatische Wiedergabe machst, dann kommen ja immer so, ja, von diesen Künstlern, Leute haben auch von diesen Künstlern, von denen gehört, und das vernetzt sich ja alles, und dann entdeckst du auch wieder etwas Neues, oder? Und das ist bei mir eigentlich so, dass ich mich so auf dem Neuen halte, und was Konzerte angeht, besuche ich sehr viele Konzerte, zum Teil auch super spontan, und jetzt auch in letzter Zeit auch allein bin ich gegangen, und das hätte ich mir früher nie können vorstellen, und man sagt, das ist super, es ist cool, und zu der Zeit, als ich noch vielleicht in der Lehre gewesen bin, haben mich so Konzerte angefangen anschiessen, einfach aus dem Grund, weil ich mich selber dort auf der Bühne gesehen habe und dann einfach eben wieder auf den Boden haben müssen kommen, oder? Ja, es ist einfach wirklich grauhaft. Ich war dann unausstehlich zu meinen Mitarbeitern und so einfach gesagt, nein, ich bin kein Koch, ich bin kein Serviceangestellter, was weiß ich, und darum habe ich alles kulturell auch wirklich so wie abgeschnitten von meinem Leben, und jetzt bin ich es aber am Nachholen, seit ich frei bin.
Und wo gehst du gerne noch Konzerte?
Am liebsten in so kleine Hallen, also so Hallenstadion nicht.
Ah, kleine Hallen.
Ja, 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 genau. Also jetzt bin ich letztens beim Lola Marsh Konzert im Bogen F. Das ist ganz herzig, ich weiss nicht, wie viele Leute dort Platz haben. Keine Ahnung.
Ich würde sagen 500 oder
etwas. Nein, ich glaube sogar noch weniger. Im Fall. Ich denke es, ja. Aber vielleicht hast du recht, ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, es waren nicht mehr als 200 Leute dort gewesen. Vielleicht täusche ich mich. Das habe ich aber toll gefunden, wirklich so die Intimität. Und das gefällt mir extrem gut.
Und wer ist das?
Lola Marsh. Habe ich vor 2 Wochen selber noch nicht gewusst. Bin aber spontan ans Konzert gegangen. Das ist eine Band aus Israel. Haben als Duo angefangen. Also eine Frau und ein Mann. Und die machen so, ja, wie soll ich sagen, Indie-Rock, Dream-Pop nennt man das auch. Es ist so leicht verträumte, verspielte Popmusik sozusagen. Und die sind jetzt also Newcomer, seit Jahren kennen sie wahrscheinlich Insider. Ich glaube, sie war auch selber bei The Voice gewesen. Und jetzt sind sie einfach im Moment voll am Touren überall. Also Europa, jetzt sind sie in Amerika, jetzt in dieser Zeit, und gehen auf Kanada. Also wirklich, die sind voll dran, Weltraum eigentlich, also Welt zu erobern mit ihrer Musik. Das ist wahnsinnig aufregend. Und ja, ich hoffe, ich bleibe mit ihr in Kontakt, mit dieser Sängerin, weil ich habe sie ein bisschen angequatscht und so. Und wäre noch cool, auch von ihr zu erfahren, wie sie es eigentlich geschafft hat. Ja. Ob es jetzt wirklich The Voice war oder nicht. Oder was sie alles haben müssen machen. Und sie hat gesagt, ja, sie tut ein bisschen, die Zeit ist zwar sehr schön und auch also sehr aufregend, und sie ist auch dankbar dafür, aber es macht es ja irgendwo durch fertig. Oder? Und ich habe mir also zum ersten Mal vor Augen geführt, ja, du bist eigentlich im Endeffekt allein. Also man sagt ja immer, ja, der Künstler ist tot aufgefunden worden im Hotel, oder? Da denke ich so, hey, scheiße, stimmt, die Leute sind allein, die touren zwar, und es ist immer eine riesige Masse um sie herum, aber die sind im Endeffekt allein. Und die müssen auch eine, wie sagt man, Long-Term-Relationship führen, wenn sie jetzt einen Partner haben, oder? Das ist irgendwie so.
Ja, hat dich das betroffen, vom Chris Cornell über seinen Tod zu erfahren?
Ich bin kein grosser Fan von ihm, aber grundsätzlich so Künstler, ja. Das gehörst du ja nicht zum ersten Mal. Es sind andauernd Leute, die einfach allein mit einer Überdosis oder was weiß ich sterben. Gut, bei ihm ist jetzt anscheinend selbst tot gewesen. Also. Aber ja.
Michael Jackson.
Ja. Gut, aber der ist ehrlich gesagt... Wie soll ich sagen, gewisse Künstler, es wäre einmal besser, wenn es schon vorher aufgehört hätte, oder? Anstatt das alles durchzuziehen und nochmal um weiter. Und ich meine, der Körper hat schon längstens nicht mitgemacht, jetzt bei ihm zum Beispiel. Und er hat trotzdem immer noch eine Tournee irgendwie vorgehabt. Und er hat einfach schon vorher sollen aufhören. Ich weiß nicht, das ist einfach zum Teil, ja, sind gewisse wirklich ausgelutscht. Und ist einfach tragisch, ja.
Also wir haben jetzt quasi vorher gerade herausgefunden, dass wir beide keinen Alkohol trinken. Du hast Köchin gelernt, du hast als Köchin gearbeitet. Das ist wahrscheinlich, auch eine einsame Entscheidung gewesen, zu treffen, nehme ich an. Oder die haben wahrscheinlich deine Peers haben das nicht wirklich können verstehen. Mm-mm. Wie ist das?
Ja, Sozialleben ist absolut eigentlich kaputt gegangen, sozusagen. Ich meine, man arbeitet immer am Wochenende, immer am Abend, oder? Und am nächsten Morgen muss man gleichzeitig aufstehen. Also es ist einfach so, ja. Ich bin dann auch am Anfang immer hässig geworden, wenn meine Freunde das nicht verstanden haben, oder wenn sie mich gefragt haben, ob ich spontan am Wochenende kann und will abmachen an ein Konzert oder was weiß ich. Habe ich gefunden, sagen wir, wissen die das eigentlich nicht, oder? So habe ich mich am Anfang benommen, voll bedebt. Aber, das war einfach das, wo ich war einfach ein bisschen vorwurfsvoll gegenüber meinen Freunden, sagen wir es so. Und das mit Alkohol, ich habe extrem viel Alkohol getrunken, muss ich sagen. Und habe dann eigentlich durch eine Beziehung, die ich hatte, habe ich dann eigentlich hautnah erfahren, was Alkohol auslösen kann. Weil wir haben das ständig gestritten, wegen Alkohol. Und dann bin ich irgendwann mal mit der Idee gekommen, hey, komm, jetzt tun wir mal 2 Wochen lang nicht trinken, beide, weil es wäre ja nicht fair, wenn ich weiterhin meinen Wein saufe und mein Gegenüber darf das nicht. Dann habe ich gefunden, komm, wir machen das zweite, und ich habe es dann weitergezogen und immer verlängert und gesagt, ja, jetzt versuche ich es mal bis Ende Monat und dann, jetzt mache ich es mal bis Ende Jahr. Ja, sie hat dann weiter getrunken. Also sie ist keine Alkoholikerin, aber sie hat ein bisschen Mühe damit. Und das ist mir einfach irgendwann mal zu viel geworden. Oder dass, dass das immer so den Streit ausgelöst hat.
Man streitet ja wahrscheinlich einfach anders mit Alkohol. Aber der Streit geht ja gleich. Und wenn
das macht fast keinen Sinn.
Aber bei mir ist es so gewesen, als ich aufgehört habe zu trinken, ich war in einer Beziehung, gewesen, wo ich jetzt nicht mehr bin. Ich habe extrem nicht intolerant geworden, aber ich habe einfach gemerkt, dass, oder bei mir hat das nicht mehr funktioniert, so dass wir etwas vormachen und es einfach dann so ein bisschen abspülen. Und bei ihm hat das halt immer noch funktioniert. Also es ist nicht gewesen, das Problem ist nicht gewesen, dass er getrunken hat. Es hat mich auch nicht gestört, er hat jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig viel getrunken, aber immer genug, dass es so wie hat können, sich so eine Lüge irgendwie aufrechterhalten konnte. Und das ist dann wie nicht mehr kompatibel gewesen.
Ja, ich selber habe gemerkt, ich bin relativ intolerant geworden gegenüber Leuten, die Alkohol konsumieren. Also ich habe grundsätzlich nichts dagegen, sofern die Person das auch im Griff hat. Aber grundsätzlich bin ich wirklich... Ich finde, Alkohol ist eine von den schlimmsten Drogen eigentlich. Also es ist schlimmer als was weiß ich was. Also ich meine, gut, Kiffen macht auch passiv und Pilzli tun irgendwie was weiß ich was ausrufen und so. Aber ich denke, Alkohol, das wird in unserer Gesellschaft so toleriert, das ist absolut normal und ich finde eigentlich, das dürfte so nicht sein.
es gibt ja auch Leute, die Angst haben, wenn sie nicht trinken, dass sie dann nichts schreiben oder keine Kunst machen können, nicht kreativ sind. Und das ist ja so recht, das ist eben schon noch verbreitet. Mhm. Und was würdest du denen sagen?
Das muss jeder für sich entscheiden, im Endeffekt. Vor allem auch, was Drogenkonsum angeht. Das muss jeder für sich entscheiden. Jeder muss auch seine Erfahrungen machen. Ich habe meine auch Erfahrungen gesammelt und habe für mich dann entschieden, dass es nichts für mich ist. Selber zum Musik machen, zum kreativ sein, brauche ich gar nichts. Meine einzige Droge ist eigentlich Liebe und Hoffnung und alles Mögliche drumherum. Aber es ist eigentlich noch witzig, wenn man so zurückschaut, so auf Künstler von der Pop-Art-Szene oder damals, was die alles reingepfiffen haben, um ihre Kreationen zu machen. Das ist schon lustig.
Ja, ich glaube zum Teil nicht nur dass sie auf das gekommen sind, was sie gemacht haben, sondern auch um eine gewisse Produktivität aufrechterhalten. Mhm. Da hilft natürlich, also wenn du Pop-Art ansprichst, so Speed und Amphetamin, dann hat das schon enorm nachgeholfen. Du warst in der Ferien in Südfrankreich, gell? Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass du, ich habe meinen Instagram-Account gelöscht, aber da habe ich es noch gehabt. Und ich habe gesehen, dass du die Institution bist besuchen, wo der Van Gogh drin war.
Genau.
Und die Zeichnungen von ihm, die er dort gemacht hat, das sind von meinen Lieblingsarbeiten von ihm. Mhm. Und ich habe aber den Ort nie besucht. Mhm. Wie war das gewesen? Wie bist du auf den Ort gekommen und wie war es gewesen, das zu besuchen?
Also wir sind gerade in der Nähe wir sind in Saint-Rémy und das war dann auf dem Weg Richtung Saint-Tropez. Und als ich dort war, bin ich absolut,
Hast du es gefühlt?
Ich habe es gefühlt, genau. Ich habe es voll gefühlt, also auch in dem Raum zu sein, wo er geschlafen hat, also sein Zimmer dort, das zu besuchen und eigentlich so wie sein Spirit zu spüren, das ist wahnsinnig. Also ich habe wirklich Hühnerhaut gehabt und habe mir wirklich alles jetzt eins zu eins können vorstellen, wie es damals war, vor rund, 100 irgendetwas Jahr. Und habe ich mir so gedacht, man tut ja alles irgendwie mit sich und mit seinem Leben auch, vergleichen. Und ich habe auch so gedacht, es ist ja eigentlich ein Ding gewesen, eine psychiatrische Anstalt. Und es ist eigentlich mega friedlich gewesen dort. Also Vögel zwitschern, einen wunderschönen Garten, schöne Bäume, Pflanzen, alles. Da denke ich mir so, hey, wow, das ist eigentlich schon die richtige Adresse, um sich zu heilen, oder? Leider ist es bei ihm nicht so gut rausgekommen, aber...
Du, und was ist denn jetzt dort? Also mit dem Rest von der... Sein Zimmer ist quasi ein Museum.
Ja.
Und aber der Rest von der Institution?
Man sieht auch dort andere Räume, also wie es dort baden worden sind zum Beispiel. Dann hat es noch ein paar andere Räume gehabt, wo noch andere Künstler irgendwie ihre Werke können ausstellen konnten, aber ich konnte es dort nicht behalten.
Aber es ist nicht, es ist keine Institution mehr?
Nein.
Es hat keine Klientin.
Nein, absolut nicht. Das haben sie zugemacht.
Und ist das, muss man das so ein bisschen suchen? Oder ist das jedem Touristenführer drin? Also ist das relativ bekannt?
Nein, wir haben es suchen. Jetzt vor allem auch mit dem Navi haben wir mega Probleme gehabt. Gott, schrecklich. Also ja, also Google hat etwas anderes erzählt als Navi und dann irgendwie... Ja, aber der Kollege, der uns quasi dort angebracht hat, ist... Der war schon mehrfach dort und hat es irgendwie noch im Gedächtnis gehabt, dort durch ist es. Und so haben wir es gefunden. Aber es war eher so versteckt, habe ich das Gefühl gehabt. Insider-Typ.
Jetzt nicht mehr.
Ich komme nochmal, Garopalla, Alles Blau Podcast mit Anna Kane. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe jetzt das Gespräch nochmal gehört und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Das eine, Anna ist ja ein Digital Native. Sie ist 31, sie ist in den 90er Jahren aufgewachsen und ich finde es recht lustig. Sie hat kein MySpace-Konto, sie hat kein Bandcamp-Konto, sie hat Problem mit dem Navi in den Ferien in Südfrankreich und irgendwie scheint sie kein einziges Versprechen einzulösen von dem, was die Medien uns weismachen wollen, was ein Digital Native eigentlich ist. Und ich glaube, dass ein Digital Native wirklich nichts anderes ist als jemand, der im Computerzeitalter aufgewachsen ist. Es sagt eben nichts aus über dieser Person ihre Medienkompetenz oder dieser Person ihr Online-Verhalten. Ich glaube, dass zum Beispiel Binge online sein überhaupt nicht altersgebunden ist. Es gibt sehr, sehr viele erwachsene, mittelalterliche und auch ältere Leute, wo sehr, sehr viel online sind. Schaut mal die Leserbriefe, Schreiberinnen und Schreiber an. Es sind vornehmlich Männer, die Leserbriefe schreiben. Das sind sehr oft Leute, Männer im Pensionsalter. Ja, hört auf mit dem Teenager-Bashing. Und das andere, was wir zwar nicht explizit thematisiert haben, was sich aber wie ein roter Faden durch unser Gespräch zieht, ist das Können oder Nicht-Können von der Kunst leben. Das ist etwas, wo fast alle Kunstschaffenden in der Schweiz damit sich auseinandersetzen. Nicht nur in der Schweiz, aber ich kenne vor allem Kunstschaffende aus der Schweiz. Und es ist nichts, wo man sich dafür schämen muss. Es ist einfach ein Umstand, es ist einfach eine Realität. Punkt. Anna ist jetzt auf ihrem Weg zur visuellen Gestalterin und ich wünsche ihr auf dem Weg sehr viel Glück. Hoffe aber auch ganz fest, dass sie weitere Alben kann veröffentlichen kann, dass sie uns weiter beschenkt mit ihrem grossartigen Talent. Okay, das ist doch ein Schlusswort. Garopalla, Alles Blau Podcast, abonniert euch auf eurer Podcast-App im iTunes Store, schreibt mir eine Nachricht, mail@carolinepalla.com mit euren Kommentaren, Rückmeldungen, Kritik und wir hören uns wieder nach der Sommerferien. Ich gehe jetzt ab auf Montenegro. Ciao zusammen.
The last one. Soon you went away. You left me here. Then you said all these words. What your movement causes, you can now hear. Cannot believe you're the one who will tell us we could have done so much. We could have figured it out if you had been, if you had been brave enough. Now you make me, make me, make me want. You gone.
staring at all these walls. And I'm trying to proceed. When I know it was never secure. And I got a hope, I got a hope, I got a hope. I still believe. Tell me where were you gone to?